Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Raphael Späth, schönen guten Abend. Gut 4 Jahre hat es gedauert. Heute endete dann die Durststrecke der deutschen Langläuferinnen bei der Tour de Ski. Im Massenstart der Frauen im italienischen Val di Fiemme lief Katharina Hennig auf einen starken 3. Platz. Der 1. Podestplatz für deutsche Langläuferinnen in einem Distanzrennen seit Januar 2015. Matthias Hohm berichtet.
Obwohl sie den Zielsprint um Platz 1 verlor, riss Katharina Hennig überglücklich im Ziel die Arme in die Höhe und bejubelte ihren 3. Platz beim 10-Kilometer-Rennen im klassischen Stil. Für Hennig ist es das erste Weltcup-Podium ihrer Karriere beim Sieg der Norwegerin Jakobsen vor der Schwedin Andersson.
Ich bin gerade völlig sprachlos und ich habe die ganze Zeit nicht dran geglaubt, dass ich das schaffe bis zur letzten Runde, wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie noch dran und dann habe ich einfach alles aus mir rausgeholt.
Bei den Männern war Sebastian Eisenlauer über die 15 Kilometer in Val di Fiemme als 29. bester Deutscher. Den Sieg holte sich der Norweger Klabu vor den beiden Russen Ustjugow und Bolschunow.
Und mit diesem 3. Platz macht Katharina Hennig auch einen Sprung in der Gesamtwertung, steht nach 5 von 7 Etappen jetzt auf Rang 8. Morgen wird es für die Skispringer ernst. In Innsbruck steht das 3. Springen der Vierschanzentournee an. Aus deutscher Sicht ist vor allem Karl Geiger in aussichtsreicher Position. Nach 2 2. Plätzen kann der 26-Jährige morgen seinen Rückstand auf den in der Gesamtwertung führenden Ryoyu Kobayashi weiter verringern. Mit Rang 3 in der Qualifikation heute unterstrich Geiger noch einmal seine Ambitionen, berichtet Edgar Endres.
Ein wenig unsicher ist Karl Geiger nach seinen beiden Trainingssprüngen schon gewesen. Dass es dann in der Quali wieder richtig gut läuft, spielt dem Allgäuer in die Karten.
Ja, echt gut. Bin von Sprung zu Sprung besser geworden, habe mich mit dem Schanzenrhythmus jetzt angefreundet. Das hat ein bisschen gedauert. Der erste Sprung war noch ein bisschen holprig, sage ich jetzt mal. Bin jetzt echt zufrieden, wie der Tag gelaufen ist.
Platz 3, minimal vor Ryoyo Kobayashi und David Kubacki, sind für die Psyche enorm wichtig. Das Thema Gesamtsieg ist dagegen noch kein Genussfaktor für Geiger.
Ich versuche mich da wenig damit zu befassen, weil wenn meine Sprünge gut sind, ist es cool. Wenn die von den anderen auch gut sind, dann bleibt es spannend und ansonsten entstehen Lücken. Und so, man sieht, jeder ist gut drauf und es ist alles möglich, deshalb dranbleiben.
Zweitbester Deutscher wird auf Rang 10 Stefan Laie. Morgen wird der Hesse 28 Jahre alt und er schmunzelt über den Fluch am Berg Isel, der endlich für die Deutschen Geschichte ist.
Wir haben schon gestern gespäßelt, also nach letztem Winter mit dem Teamspringen haben wir, glaube ich, diesen Fluch oder keine Ahnung, wie man das bei uns nennt, einfach komplett ausgestampft, begraben und ist eine normale Schanze.
Alle 6 deutschen Springer gehen morgen in die K.O.-Duelle ab 14 Uhr. Zu schlagen gilt es dann aber wohl den jungen Norweger Marius Lindvik, der die Quali heute gewinnt.
Die Bob- und Skeletonfahrer sind nach den ersten Weltcup-Stationen in Übersee inzwischen auf dem europäischen Festland angekommen. Heute fand der 1. von 2 Vierer-Bob-Wettbewerben in Winterberg statt. Erstmals in dieser Saison auch mit einem deutschen Sieg. Uli Schäfer war vor Ort.
Die lange Liste seiner Siege ist noch etwas länger geworden. Olympiasieger und Weltmeister Francesco Friedrich hat mit seiner Crew auch den Vierer-Bob-Weltcup in Winterberg gewonnen. Der Sachse lag nach dem 1. Durchgang noch auf Platz 2, aber gewann am Ende im Dauerregen deutlich mit 2 Zehntelsekunden Vorsprung. Grund dafür ein super Start.
Ja, der 2. Start war einfach, der hat richtig gut gepasst. Da machen wir eine 5:00, knapp am Startrekord vorbei bei den widrigen Bedingungen heute. Wir haben das gut gemacht und das hat gereicht und wir sind super happy heute.
Denn für Friedrich war es im Vierer-Bob der 1. Weltcupsieg in dieser Saison. Für einen deutschen Doppelerfolg sorgte der Sachse Nico Walter. Er hatte nach dem 1. Durchgang noch geführt, war aber mit seiner Leistung beim Comeback nach einem schweren Trainingssturz absolut zufrieden.
Ja, ich denke, wenn man nach einer 8-wöchigen Verletzungspause im angebrochenen Wirbel zurückkommt, da kann man mit Platz 2, denke ich, schon sehr zufrieden sein.
Und vielleicht geht es ja morgen sogar ganz nach oben auf das Podest. Denn dann gibt es in Winterberg noch einen Vierer-Bob-Weltcup, der gleichzeitig als Europameisterschaft ausgetragen wird. Neues Rennen, neues Glück dann auch für den Bayern Johannes Lochner. Der musste sich zum Auftakt in Winterberg mit Platz 4 begnügen. Mit 1/100 Sekunde Rückstand auf den Letten Oskars Kibermanis.
In gut einer Woche findet in Oberhof der 1. Biathlon-Weltcup des neuen Jahres statt. Die Organisatoren haben auch 2020 wieder mit fehlendem Schnee zu kämpfen. Diesmal wurden kurzerhand 2000 Kubikmeter Schnee vom Showwettkampf vergangene Woche in Gelsenkirchen aus dem Ruhrgebiet nach Thüringen transportiert.
In Zeiten der ausführlichen Klimadebatten wird genau das natürlich heiß diskutiert. Im dicken Nebel sind die rund 30 Lkw am Stadion in Oberhof vorgefahren. Die weiße Pracht lag vorher an der Schalke Arena. Dort wurde vergangene Woche die World Team Challenge ausgetragen. Umweltbedenken hat Lkw-Fahrer Sven Brandt nach den rund 380 Kilometern keine.
Kein Kühlaggregat ist ein Schuhboden. Also das kommt ganz ohne Energie aus. Wird aufgeladen, so wie es kommt, und wird auch so gleich hergebracht. Ein bisschen Schwund ist, aber ansonsten passt das.
Viele Menschen im Internet passt das aber ganz und gar nicht. Es lebe der Klimaschutz, schreibt einer ironisch. Oberhof gebe schon lange keinen Wintersport mehr her, heißt es weiter. In einer Online-Umfrage sagen 72%, dass Kosten und Umweltbelastung in keinem Verhältnis zu den Vorteilen stehen. Die Menschen in Oberhof am Stadion sehen das aber ganz anders.
Das ist natürlich ein riesiger Aufwand für so ein Sportevent, aber es begeistert die Menschen und von daher
für die Region ist es natürlich auch ein Gewinn. Das genau. Ganz eindeutig, ja. Für die Urlauber, für die Einheimischen, die ja dann auch irgendwo ihr wirtschaftliches Auskommen haben an der Stelle. Also von daher passt das dann.
Passt das.
Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz verteidigte die Schneetransporte. Der Weltcup sei eine wichtige Einnahmequelle für die Vereine in der Region. Veranstalter Silvio Eschrich sieht sich in der Pflicht.
An dem Event hängt sehr viel dran und Ziel ist es, auch in Vorbereitung auf die WM, dass wir jedes Jahr einen super Weltcup abliefern. Und da gehört es eben dieses Jahr dazu, dass wir 2000 Kubikmeter Schnee aus Gelsenkirchen holen. Wobei man sicherlich mal die Rechnung aufmachen muss, was kostet es, Kunstschnee herzustellen im Verhältnis zu hergestellten Kunstschnee zu transportieren. Das hält sich vielleicht sogar die Waage.
Im kommenden Jahr wird die Arena umgebaut. Neue Technik soll dann für ausreichend Schnee sorgen. Der Schnee aus Gelsenkirchen soll dann im Ruhrgebiet schmelzen.
Ein Beitrag von Oliver Gussor. Ja, mit ganz anderen Wetterkapriolen haben momentan die Australier zu kämpfen. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Ganze Städte müssen aufgrund der Buschfeuer im Südosten Australiens evakuiert werden. Davon betroffen sind jetzt auch die ersten Sportveranstaltungen. Die Tennisspieler eröffnen die neue Saison traditionell in Down Under. In nicht einmal 3 Wochen beginnt in Melbourne der erste Grand Slam des Jahres. Der deutsche Tennisprofi Dominik Köpfer wollte in dieser Woche eigentlich in Canberra antreten. Das Challenger-Turnier wurde aber kurzerhand ins 600 Kilometer entfernte Bendigo verlegt.
Weil eben der Rauch einfach so schlecht ist, dass man nicht mehr draußen richtig laufen kann. Von dem her sind wir jetzt vorher nach Melbourne geflogen und dann von dort weitergefahren zum Turnier, zur Ersatzanlage, wo eben ja, die Sonne noch scheint, aber man weiß nie, je nachdem wie Winde hier auch drehen, ist schon extrem das ganze Land eigentlich voll am Brennen ist.
Sagt Dominik Köpfer im Deutschlandfunk-Interview. Das komplette Gespräch hören Sie morgen ab 19.10 Uhr bei Marina Schweizer in Sport am Samstag. In anderen Teilen Australiens wird trotz der Waldbrände gespielt. Zum ersten Mal findet der sogenannte ATP Cup statt. Austragungsorte sind Brisbane, Perth und Sydney. 24 Mannschaften sind dabei, jeweils 2 Einzelspieler und ein Doppel treten pro Nation an. Das deutsche Team mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und den French Open-Siegern Kevin Krawitz und Andreas Mies hat dabei aber heute einen denkbar schlechten Start erwischt. Gegen Gastgeber Australien konnten die Deutschen kein Spiel gewinnen und unterlagen mit 0:3. Im nächsten Gruppenspiel gegen Griechenland geht es am Sonntag also schon darum, ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Die chinesische Regierung gerät in den letzten Monaten immer mehr unter Druck, sei es durch die China Cables oder durch die Demokratiebewegung in Hongkong. Inzwischen haben sich auch einige Sportler zu Wort gemeldet und die Menschenrechtsverletzungen in China kritisiert. Heftige Shitstorms aus China in den sozialen Medien sind die Folge. Da geht es Ex-Nationalspieler Mesut Özil nicht anders als der nordamerikanischen Basketballliga NBA. Trotz alledem steht China auch im Jahr 2020 im Mittelpunkt der Sportwelt, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Stefan Wurzel mit einem Ausblick auf das chinesische Sportjahr.
Vom Finale des WM-Zyklus im Frauenschach, das dieses Wochenende in Shanghai beginnt, bis zur Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaft in Nanjing. 2020 ist auch sportlich gesehen eine Menge los in China. Weltweit erringen außerdem immer häufiger chinesische Sportlerinnen und Sportler Erfolge bei Turnieren. Das wird sich auch dieses Jahr fortsetzen. Besonders ehrgeizige Medaillenziele haben sich die chinesischen Wintersportverbände gesetzt. Das hat auch damit zu tun, dass bereits jetzt die Olympischen Winterspiele in Peking in 2 Jahren ihren Schatten vorauswerfen. International wächst bereits jetzt vielerorts die Skepsis, was die Olympischen Winterspiele in Peking angeht. In den USA etwa diskutieren Politiker und NGOs bereits offen über einen möglichen Boykott der Spiele, wegen der zahlreichen Menschenrechtsverletzungen durch Chinas Staats- und Parteiführung. Auch einen prominenten Dopingfall gilt es im Auge zu behalten. Der chinesische Schwimmstar und mehrfache Weltmeister Sun Yang wartet auf ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS. Als Wiederholungstäter droht ihm eine Sperre von bis zu 8 Jahren.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel und das war's mit Sportaktuell mit Raphael Späth. Schönen Abend noch.